Willkommen bei Blackbox, dem Psycrime-Podcast. Euch erwartet ein Psychologie-Podcast über die Extreme des Menschseins. Ich bin Babsi.
Und ich bin Maxi. Als Psychologinnen tauchen wir mit euch ein in die Abgründe der menschlichen Psyche. Wir sprechen über wahre Verbrechen, verbotene Gedanken, psychische Ausnahmezustände und die Schattenseiten, die jeder von uns in sich trägt.
Traust du dich, in die dunkelsten Ecken des Menschseins zu blicken? Dann bist du hier genau richtig.
Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich an Menschen denke, die unter Alkohol gewalttätig werden, dann denke ich immer, dass die vorher schon so eine Grundaggressivität haben. Also, dass das Menschen sind, die in ihrem Naturell schon eher impulsiver sind, irgendwie unkontrollierter sind. Und ich glaube, jeder von uns kennt auch mindestens eine Person, die unter Alkoholeinfluss irgendwie lauter und auch irgendwie bedrohlicher wird. Ich glaube, woran man dabei nicht denkt, ist an einen Mitte-50-jährigen Mann, den Freunde als hilfsbereit oder fast väterlich beschreiben, der jahrelang hart dafür gekämpft hat, trockener Alkoholiker zu werden, sich sein Leben wieder aufbaut und am Ende eines Abends ohne jegliche Erinnerung in einer Wohnung sitzt und einen engen Freund von sich selbst getötet hat. Aber genau darüber werden wir heute sprechen, denn wir sprechen heute über Michael R., einen Mann, der nach Jahren der Abstinenz irgendwann rückfällig wird und nur wenige Stunden später seinen eigenen Mitbewohner tötet und vor Gericht angibt, keinerlei Erinnerungen an diesen Vorfall gehabt zu haben. Und ehrlicherweise haben sich mir bei der Recherche dieses Falls gleich mehrere Fragen gestellt, über die ich heute gerne mit dir diskutieren würde, liebe Maxi. Denn zum einen würde ich gerne darüber sprechen, warum manche Menschen eigentlich unter Alkohol aggressiv werden, wie Alkohol oder ob Alkohol aus einem grundfriedlichen Menschen einen aggressiven Gewaltstraftäter machen kann, was psychologisch eigentlich passiert und auch was im Gehirn passiert, wenn jemand einen Rückfall erleidet, der vorher suchtkrank war, und wie eigentlich ein Filmriss entsteht.
Ja, das ist eine gute Frage, weil gerade bei Filmrissen bin ich auch eine gute Adresse. Bei mir passiert das ganz schnell. Von daher würde mich persönlich auch sehr interessieren, wie entsteht eigentlich ein Filmriss?
Das dachte ich mir ehrlich gesagt schon, deswegen habe ich die Frage mit aufgenommen. Und ich würde sagen, ohne viel weiteres Vorgeplänkel starten wir direkt in den heutigen Fall. Vorab eine Triggerwarnung für euch. Es geht um massive körperliche Gewalt und es geht um Substanzabhängigkeit, in diesem Fall um Alkoholabhängigkeit. März 2022, 21.15 Uhr, Lea, Stadtteil Loga. Das Licht der Straßenlaterne draußen kämpft gegen die Nacht, flackert wie eine Kerze. Ein feiner Nieselregen klebt an den Fensterscheiben des grauen Mehrfamilienhauses im Leeraner Stadtteil Loga. Im dritten Stock hinter vergilbten Vorhängen klingt leises Lachen, das Klirren von Glas und das dumpfe Schieben von Stühlen auf dem Fußboden. Michael R., 54 Jahre alt, sitzt seinem Mitbewohner Thomas K., 51, gegenüber. Der Tisch ist schlicht, der Teppich darunter alt und an den Rändern schon eingerollt. Auf der Fensterbank stehen leere Flaschen vom letzten Besuch, staubig. Michael gilt seit gut 2,5 Jahren als trockener Alkoholiker. Freunde beschreiben ihn als korrekt, aufrecht, hilfsbereit. Ein Mann, der nach Jahren der Sucht endlich wieder Tritt gefasst hat. Er hat wieder Kontakt zu zweien seiner Kinder. Thomas ist erst heute aus einem mehrwöchigen Urlaub zurückgekehrt. Er hat unter anderem seine Tochter besucht, die gerade sein drittes Enkelkind zur Welt gebracht hat. Für ihn hätte dieser Tag ein Anfang sein können. Für beide hätte er es sein können. Doch zwischen den beiden Männern steht an diesem Abend eine offene Bierflasche. Später wird Michael sagen, Thomas habe ihn zum Trinken gedrängt. Erst ein Glas, dann noch eins. Was in den ersten Minuten eigentlich nach einem Wiedersehen wirkte, wie ein harmloses, wenn auch aufgedrängtes Anstoßen, wird für Michael zum Bruch in seinem Leben. Mit jedem Schluck Alkohol spürt er den Absturz, das Zerfallen des mühsam aufgebauten Bildes vom trockenen Alkoholiker, vom Mann mit neuen Plänen, vom Vater, der sein Leben endlich wieder stabilisiert hatte. Der Stolz auf seine Abstinenz bricht in sich zusammen wie morsches Holz. Der Alkohol verändert die Stimmung zwischen den beiden. Aus den sanften Gesprächen wird irgendwann ein schärferer Ton. Ein Wort trifft das andere. Und irgendwann, so erinnert sich Michael, schlägt Thomas seinen Kopf auf die Tischplatte. Hart. In Michael wächst das Gefühl, bedroht zu werden. Er hat Angst. Was genau in den nächsten Minuten passiert, lässt sich später nicht mehr vollständig rekonstruieren. Die Wohnung zeigt später kaum Spuren eines eskalierten Kampfes. Kein zerbrochener Stuhl, kein umgeworfener Tisch. Nur zwei Männer, von denen einer am Ende tot sein wird. In dem immer lauter werdenden Konflikt wandert Michaels Blick irgendwann zur Wand. Dort hängt ein Objekt, das in dieser Küche wie ein Fremdkörper wirkt. Eine Machete, fast einen halben Meter lang. Er steht auf und greift zu. Das Holz des Griffs liegt fest in seiner Hand, als hätte es nur auf ihn gewartet. Der erste Hieb trifft Thomas am Oberarm. Ein Schrei zerreißt die Luft. Blut spritzt auf den Teppich und auf den Tisch. Michael schlägt weiter zu, mit einer Wucht, die später selbst den Gerichtsmediziner stocken lässt. 16-mal sinkt die Klinge in Fleisch und Knochen. Thomas verliert binnen Sekunden das Bewusstsein, stirbt nach wenigen Minuten. Doch selbst dann hört Michael nicht auf. 5 weitere Hiebe, die Knochen am Arm und Schulter zerbrechen, treffen einen Körper, der längst nichts mehr fühlt. Später wird genau dieser Punkt im Prozess eine wichtige Rolle spielen. Seine Gewalt endete nicht mit dem Tod. Als die Bewegung in seinen Armen nachlässt, füllt sich der Raum mit Stille. Nur das Brummen des Kühlschranks bleibt. Michael atmet schwer, setzt sich, nimmt sein Handy. Er fotografiert den leblosen Körper seines Mitbewohners. Dazu tippt er eine Nachricht an seinen besten Freund. Ich habe gerade zum ersten Mal einen Menschen getötet. Am anderen Ende der Stadt sieht dieser Freund das Foto auf seinem Display. Er starrt es an, als könne er das Bild mit purem Willen ungesehen machen. Unglauben und Gewissheit ringen in ihm. Er ruft sofort die Polizei, macht sich aber selbst direkt auf den Weg zum Ort des Geschehens. Das ist mein Freund, wird er der Polizei später sagen. Der hat mir noch nie etwas getan. Als er die Wohnungstür in Loga einen Spalt öffnet, schlägt ihm der Geruch entgegen. Eisen und Alkohol. Ein Blick hinein reicht. Der Körper am Boden, die Wunden am Arm und das Blut. Mir war klar, das ist ein Tatort, sagt er später vor Gericht. Er tritt nicht ein. Die Schwelle, die sein Freund überschritten hat, will er nicht betreten. Kurz darauf taucht der erste Polizeiwagen vor dem Haus auf und taucht den Hauseingang in flackerndes Blau. Polizisten steigen die Treppe hinauf. In der Küche liegt noch die Machete. Blut klebt daran. Michael lässt sich widerstandslos festnehmen. Sein Atem riecht stark nach Alkohol. Die Blutprobe ergibt knapp 2 Promille. Bei Thomas werden es später 2,7 sein. Monate später sitzt Michael im Landgericht Aurich, Saal 1, zwischen seinen Verteidigern. Die Hände ineinander verschränkt, den Blick gesenkt. Er hat fast keine Erinnerungen an den Abend, der ihn in diesen Saal gebracht hat. Seine Stimme ist leise, als er sagt, ich weiß nicht, wie ich das wieder gut machen kann. Ich schäme mich zutiefst. Zeugen sprechen von einem hilfsbereiten, loyalen, fast väterlichen Mann. Nie hätten sie ihn aggressiv erlebt. Thomas hingegen sei unter Alkohol oft lauter und fordernder gewesen. Doch der Gerichtsmediziner findet keine Hinweise auf eine ernsthafte Bedrohung. Nur zwei Verletzungen im Gesicht des Angeklagten. Vielleicht ein Faustschlag, vielleicht der Aufprall auf den Tisch. Der Obduktionsbericht ist eindeutig. Mehrere tödliche Stiche, Adern durchtrennt, Bewusstlosigkeit durch Blutverlust binnen Sekunden, Tod nach wenigen Minuten. Danach 5 weitere Hiebe auf den leblosen Körper. Die Staatsanwältin zeichnet das Bild eines Mannes, der in Rage geriet, als sein Selbstbild zerbrach. Das des trockenen, kontrollierten Alkoholikers. Innerhalb weniger Stunden sei all das zerstört worden, was er sich in den letzten Jahren aufgebaut habe. In dieser Kränkung, gepaart mit fast 3 Promille Alkohol, griff er zur Machete. Der vorsitzende Richter fasst es später knapp zusammen. Wer mit einer Machete so massiv auf den Oberkörper eines Menschen einwirkt, nimmt den Tod nicht nur billigend in Kauf. Das Urteil lautet Totschlag. 10 Jahre und 6 Monate Haft, dazu die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt. Erst Gefängnis, dann Therapie. Bei erfolgreichem Abschluss wäre später sogar eine frühere Entlassung möglich. Michael nickt, als er das Urteil hört. Sein letztes Wort klingt, als käme es von weit her. Wie sehr ich das bereue und wie sehr ich mich schäme, kann ich gar nicht zum Ausdruck bringen. Das werde ich mein Leben lang mit mir tragen. Für die meisten ist die Geschichte damit abgeschlossen. Für andere, besonders für den Freund, der in jener Nacht das Foto auf seinem Handy sah, bleibt sie etwas anderes. Der Moment, in dem ein Mensch, den man zu kennen glaubte, plötzlich vollkommen fremd wurde.
Mein erster Gedanke bei diesem Fall, den ich vielleicht für euch zur Info nicht kannte vorher, mein erster Gedanke dazu war oder ist, dass das genau so ein Fall ist, wie er mir auch in meiner Zeit im Maßregelvollzug zum Beispiel begegnen hätte können oder als ich vielleicht Praktikum in der Entziehungsanstalt gemacht habe. Das ist so ein klassischer Suchtfall ist, wo die Kontrolle komplett aus dem Ruder gelaufen ist. Also so ein, ich will nicht sagen, dass jeder Fall Maßregelvollzug, der mit Sucht zu tun hat, direkt dann ein Totschlag ist. Das ist schon sehr extrem, also eine extreme Tat. Das hat bei weitem nicht jeder Patient im Maßregelvollzug, der wegen Sucht dort ist. Aber wenn wir uns die Fälle mit den Totschlägen angucken, ist das, so würde ich zumindest mit meiner Erfahrung sagen, einer von den klassischen. Einer von denen, die vielleicht nicht zwingend vorher immer trocken sein müssten, aber die dachten, ja, das geht schon und es ist nicht so schlimm. Und die dann so dermaßen die Kontrolle verloren haben, in einen Konflikt geraten sind und sich dann nicht mehr stoppen konnten.
Das ist auch das, was ich an dem Fall so, also einer der Gründe, weshalb ich ihn ausgewählt habe, weil ich dachte, das ist ein Klassiker. Mhm. Also Klassiker in Anführungszeichen, das ist ein gutes Beispiel dafür, ja, was es heißt, quasi süchtig zu sein. Und also egal, ob man abstinent ist oder nicht, man sagt ja, jemand, der einmal süchtig war, ist immer süchtig. Er hat nur aufgehört zu konsumieren. Und was ich daran so interessant fand oder ungewöhnlich fand, war die Tatsache, dass es keine Erinnerung an diesen Abend gibt.
Ja, ja gut, ich meine, 3 Promille ist natürlich auch total hoch. Und die erste Frage, die ich halt habe in Bezug auf diesen Fall, ist, war er denn wirklich davor, ich glaube, du hast gesagt 2 Jahre lang, trocken?
Ja.
Also war er wirklich trocken?
Also es gibt keine anderen Berichte,
okay,
als dass er 2 Jahre lang, also er hatte auch nicht 3 Promille, sondern 2, ein bisschen mehr als 2. Das Opfer hatte fast 3. Und es ist nichts bekannt, dass er nicht, also dass er nicht abstinent war für die letzten 2 Jahre. Also der war... Alle Berichte, die ich dazu gefunden habe, sagen aus, dass er seit 2 Jahren trockener Alkoholiker war und dass das ein ganz langer Weg für ihn gewesen ist und ganz schwierig.
Okay, das würde dann zumindest erklären, warum, also weil ich mir denke, bei einem Alkoholiker, der vielleicht in diesen 2 Jahren immer wieder trickst, gibt's ja auch, dass da ja, also ne, bei Menschen mit einer Alkoholerkrankung ist es ja so, dass sie so eine Toleranz aufbauen oder dass dann so ein Grundpegel da ist und natürlich gibt es dann auch Menschen, die zwar sagen, sie wären trocken, aber trotzdem irgendwie unterschwellig weiter trinken und immer vereinzelt vielleicht mal trinken und sich hier mal ein Bier genehmigen und hier und dann sagen, ja, es ist ja nur eins. Natürlich gibt es auch die Leute, so wie es ja auch sein sollte, wo dann wirklich gar nicht mehr getrunken wird und dann verwundert es mich nicht mehr, dass er da vielleicht einen Filmriss hatte, weil ich meine, wenn du 2 Jahre lang gar nicht trinkst und dann auf einmal trinkst du so viel, dass du auf 2 Promille bist, was ist ja kein super geringer Wert ist.
Was ich daran halt auf jeden Fall auffällig finde und ich glaube, das ist etwas, das auf jeden Fall darauf hinweist, dass beide schon eine gewisse Toleranz hatten, beziehungsweise eine gewisse Routine in Anführungszeichen oder dass ihre Körper auf eine gewisse Art und Weise gewohnt waren, viel Alkohol zu konsumieren, ist das mit 2 Promille oder mit 2,7 Promille, da prügelst du dich nicht mehr.
Mhm.
Also die Durchschnittsperson, würde ich behaupten, hat nicht unbedingt noch die koordinative Fähigkeit, Waffe zu halten und sich damit irgendwie gegen jemand anderen zu richten. Vielleicht für euch zur Erklärung, wie viel 2 Promille bei der Durchschnittsperson ist oder irgendwas zwischen 2 und 3. Also wir sprechen bei 2 Promille vom oberen Ende des Rauschstadiums. Und im Rauschstadium hat man beispielsweise eine gestörte Reaktionsfähigkeit, auch schon Gleichgewichtsstörungen, man kann verwirrt sein, man hat schon Sprachstörungen, also dieses klassische Lallen. Und es gibt Menschen, bei denen kommt es zu Orientierungsstörungen. Und zwischen 2 und 3 Promille, und ne, wir wissen nicht genau, wo die beiden jetzt gewesen sind, irgendwas mindestens 2. Also beim Michael über 2 und bei dem Thomas, bei dem Opfer, waren wir ja schon bei 2,7.
Mhm.
Und bei 2 bis 3 Promille, das ist das Betäubungsstadium. Das ist das Stadium, in dem Leute starke Gleichgewichts- und Konzentrationsstörungen haben. Es kann schon zu Gedächtnis- und Bewusstseinsstörungen kommen. Es gibt Muskelerschlaffung und kaum noch Reaktionsvermögen, Verwirrtheit. Und es kommt in diesem Stadium auch zum Erbrechen.
Was es ja auffällig macht, dass Michael in der Lage war, ja, wie oft? 16 Mal?
Ja, 16 Mal
zuzustechen und auch zu treffen. Bei mir stellt sich jetzt die Frage, hat er denn auch mal, also wissen wir, ob er, keine Ahnung, die ganze Zeit 16 Mal wirklich gezielt und getroffen hat oder ob er teilweise wahllos rumgestochen hat und dann halt mal den Körper getroffen hat, mal ins Leere gestochen hat.
Das wissen wir nicht. Was wir wissen, ist, dass der Tatort nicht nach einem Kampf aussah.
Ja gut, ich meine, Thomas war ja auch deutlich höher als Michael und ich würde mal sagen, wenn Thomas am oberen Limit war und Richtung 3 gegangen ist und wenn wir sagen Richtung 2, ist man zwar am Schwanken, Gleichgewichtsstörungen, Reaktionsfähigkeit massiv eingeschränkt, so dieses, was wir so als ganz stark, also was ich bei mir als super, super stark betrunken und abgeschossen abgespeichert habe und Thomas dann schon quasi fast einen ganzen Promillenwert weiter ist, dann frage ich mich, also dann kommt mir bei mir der Gedanke, naja, inwieweit war Thomas denn überhaupt noch in der Lage zu reagieren auf das, was da passiert?
Dadurch, dass Thomas kein trockener Alkoholiker war, sondern Toleranz hatte, würde ich behaupten, also vielleicht auch da einmal kurz zur Erklärung, was Toleranz eigentlich bedeutet. Und zwar, wenn man regelmäßig Alkohol konsumiert, gewöhnt sich der Körper quasi an die Effekte vom Alkohol. Damit meine ich nicht, dass es gesünder wird, sondern nur, dass unser Körper sich anpasst. Und gerade bei Menschen, die eine Suchterkrankung beziehungsweise eine Substanzabhängigkeitserkrankung haben, im Punkto Alkohol zum Beispiel, weisen irgendwann eine höhere Toleranz auf. Also es gibt Menschen, die beispielsweise, nachdem sie jahrelang Alkohol konsumiert haben und auch regelmäßig, und damit meine ich wirklich täglich Alkohol konsumiert haben, die können mit 4 Promille, in dem Stadium würden du und ich mit einer Alkoholvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert werden und es wäre lebensgefährlich. Die laufen mit 4 Promille noch über die Straße und sind komplett normale Menschen. Also es ist irre, wie viel Toleranz der Körper aufbauen kann. Das heißt quasi, die Effekte vom Alkohol werden weniger. Der Alkohol wirkt nicht mehr so stark.
Und deswegen kann man dann quasi mehr trinken, was dann dazu führt, dass Alkoholiker mehr trinken können, in Anführungszeichen, als Menschen, die keine Alkoholiker sind, ohne dass sie in den gleichen Rauschzustand kommen.
Genau. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass Thomas theoretisch vielleicht auch noch in der Lage gewesen wäre, sich zu wehren. Aber Michael hat ihm sehr schnell so schwere Verletzungen zugefügt, dass er innerhalb von ein paar Sekunden bewusstlos geworden ist, weil er so viel Blut verloren hat.
Verrückt.
Also es ist, er hat ihn halt sehr schwer verletzt und hat ihn an Stellen verletzt, an denen er quasi Hauptschlagadern durchtrennt hat. Mhm. Und dann geht das ja, also verliert der Körper ja sehr schnell sehr viel Blut.
Ja.
Ich finde es übrigens eine ganz furchtbare Art und Weise zu sterben. Also es gibt, glaube ich, keine schöne Art und Weise zu sterben. Aber das finde ich eine besonders furchtbare Art und Weise, wenn du von einer Machete so erschlagen wirst. Weißt du, was ich meine? Ich finde das sehr, irgendwie sehr bestialisch. Und das finde ich persönlich sehr erschreckend.
Natürlich drängt sich da jetzt, wenn wir darüber sprechen, auch neben der Frage nach Toleranz und nach Promillewert und nach was kann man da eigentlich noch, auch die Frage auf, warum werden manche Menschen denn unter Alkohol überhaupt aggressiv? Also weil, ich würde es mal sagen, die meisten Menschen, die trinken Alkohol, ohne dass sie jemanden angreifen, ohne gewalttätig zu werden, ohne so aggressiv zu werden. Und wie du aber am Anfang der Folge gesagt hast, gibt es Menschen oder vielleicht eventuell kennt jeder von uns einen Menschen, der unter Alkoholeinfluss irgendwie bedrohlicher wird, der irgendwie gewalttätiger wird oder wo irgendwie die Hemmschwelle zur Gewalt sinkt. Ich würde jetzt mal behaupten, die zumindest von den Menschen, die ich im betrunkenen Zustand kenne, da fallen die Hemmungen eher in Bezug auf irgendwelche harmlosen Dinge wie tanzen, irgendwie peinliche Dinge machen, quatschen, solche Dinge. Aber natürlich gibt's immer so die ein, zwei Menschen, wo man sich denken, der sollte vielleicht kein Alkohol mehr trinken, weil das macht auch keinen Spaß mehr auf einem gewissen Level mit dieser Person. Eine Theorie, die es dazu gibt, ist die Alcohol Myopia Theory des Psychologen Claude Steele. Die besagt, dass Alkohol unseren Fokus verengt und das Gehirn sich damit stärker auf unmittelbare Reize fokussiert und langfristige Konsequenzen ausblendet. Das bedeutet, Gefühle wie Kränkung, Wut oder Bedrohung rücken plötzlich extrem in den Vordergrund, während Gedanken wie, okay, was passiert danach, wie geht's mir damit oder ich könnte jemanden verletzen, deutlich schwächer oder weniger wichtig werden. Wie wir schon von unserer letzten Neurobiologie-Folge zu Alkohol wissen, für diejenigen, die diese Folge noch nicht gehört haben, wir verlinken sie euch in den Shownotes. Alkohol beeinträchtigt vor allem den präfrontalen Kortex. Das bedeutet den Hirnbereich, der für Impulskontrolle, Selbstregulation und moralische Entscheidungen zuständig ist. Also quasi unsere Verhaltensbremse, die vorne hinter der Stirn sitzt. Und diese Bremse funktioniert unter Alkohol deutlich schlechter. Gleichzeitig werden Emotionen stärker empfunden. Heißt, Emotionen werden stärker und lauter und die Kontrolle wird schwächer und tritt in den Hintergrund. Studien in Bezug auf Alkoholkonsum zeigen außerdem, dass Menschen unter Alkohol neutrale Situationen häufig als feindseliger interpretieren als im nüchternen Zustand. Und was aber da vielleicht ganz wichtig ist, es hört sich jetzt so an, als ob das zwangsweise früher oder später passieren muss. Jetzt habe ich aber ja gerade gesagt, die meisten Menschen werden nicht aggressiv unter Alkoholkonsum. Ich meine, was sicherlich viele von euch kennen oder wo ich und sicher auch viele andere zustimmen würden, ist, dass bei jeder Person es so ist, dass das Gehirn sich im Rausch stärker auf die unmittelbaren Reize fokussiert und langfristige Konsequenzen ausblendet. Das ist dann vielleicht auch so Dinge, wo man vielleicht dann eher auf den Tisch springt und irgendwie tanzt und im schlimmsten Fall noch das Oberteil irgendwo landet und man sich dann nicht so darüber nachdenkt, was dann passieren könnte im Nachhinein oder beziehungsweise eben, ob das peinlich sein könnte am nächsten Morgen oder ob man da jetzt laut kreischend über die Straße oder durchs Wohngebiet rennt und sich keine Gedanken darüber macht, ob das Nachbarn hören könnten und ob es dann vielleicht in der nächsten halben Stunde die Polizei wegen Ruhestörung vor der Tür steht. Aber der Grund, warum manche Menschen eben dann in Aggression umschwenken, was diese fehlende Kontrolle angeht und manche Menschen einfach eben, ich sag mal, auf der in Anführungszeichen eher lustigeren Charme-Ebene vielleicht eher bleiben, ist, dass Alkohol vorhandene emotionale Muster verstärkt. Das bedeutet, bei Menschen, die generell schon eine unterdrückte Wut in sich tragen, emotional sehr reaktiv sind, also sehr schnell hochschießen können oder eine geringe Impulskontrolle haben. Bei diesen Menschen wird genau das durch Alkohol verstärkt. Das bedeutet, wenn du eh schon jemand bist, der eine Wut in sich trägt, dann kommt die unter Alkohol eher stärker raus. Wenn du vielleicht jemand bist, der generell, ich weiß nicht, ein Social Butterfly ist, da wird unter Alkohol vielleicht das nochmal deutlich mehr rauskommen. Also so die unterliegende Emotion, die du in dir trägst, die kommt unter Alkohol nochmal deutlich stärker hervor.
Ja, ich glaube, was man so für sich selber zusammenfassen kann, ist, weil ich habe mich das auch ganz oft gefragt, warum man bestimmte Handlungen zum Beispiel begeht, die man normalerweise so nicht machen würde, vollkommen egal, ob positiv oder negativ. Also es gibt ja auch Menschen, die werden unter Alkoholeinfluss deutlich hilfsbereiter. Und der zugrunde liegende Mechanismus ist quasi, wenn eine Handlung gleichzeitig positive, also für uns anreizende und negative, also auch hemmende Signale aussendet, dann blockiert der Alkohol die Verarbeitung von hemmenden Signalen. Also alles, was uns davon abhalten würde, normalerweise dieses Verhalten zu zeigen, wird blockiert. Und das, was uns dazu bringt, dieses Verhalten zu zeigen, wird nicht blockiert.
Vielleicht noch ein gutes Beispiel zu einer, also in Bezug auf dieses, ne, was wird blockiert, was wird eher dann gefördert quasi. Ich habe es vorhin als Beispiel noch Social Butterfly genannt, was ja, ich mir gleichzeitig jetzt gerade dachte, ist ja keine Emotion. Jetzt musste ich gerade eher an vielleicht sowas wie Traurigkeit denken. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wenn ich traurig bin und dann auf einer Party bin und Alkohol trinke, dann passiert es mit sehr viel höherer Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendwann in einer Gruppe von Menschen sitze und auf einmal anfange zu weinen, weil ich bin halt traurig und diese Hemmung, die ich habe, vor einer Gruppe von Menschen einfach zu heulen und davon zu erzählen, die ist dann halt weg. Die Traurigkeit ist aber trotzdem da, die Emotionen gehen hoch und dann ist es vielleicht doch auch schon ein, zwei Mal vorkommt, dass ich dann, keine Ahnung, nach dem Tod von unserem Familienhund einfach auf einer Party angefangen habe zu heulen, weil ich halt Alkohol getrunken hatte und das halt dann diese, quasi die, ich sag mal, die Schranke vor, diese soziale Schranke von, ich fange jetzt nicht an in einer Gruppe von Leuten, die ich vielleicht gar nicht so gut kenne, zu weinen, die halt die Schranke einfach geöffnet hat.
Ja, das ist ein gutes Beispiel dafür. Und wenn ihr euch schon mal gefragt habt, warum ihr unter Alkoholeinfluss auf bestimmte Dinge stärker reagiert als auf andere, dann liegt es daran, dass wir unter Alkoholeinfluss quasi nicht mehr alle Informationen verarbeiten können um uns herum und wir dann auf den für uns stärksten Reiz reagieren. Und je nach emotionaler Verfassung oder auch nach zugrunde liegender Persönlichkeitsstruktur, nach zugrunde liegenden Emotionen, ist das halt ein Reiz, der vielleicht eher provokant ist oder ein Reiz von jemandem, der einen Witz macht. Ist dir das schon mal passiert auf einer Party, dass irgendjemand einen Witz macht und der steht aber drei Meter von dir entfernt und lacht eigentlich mit einer anderen Gruppe?
Ja.
Und irgendwie ist der Witz aber so laut, dass du den auch hörst, weil der in deinem Gehirn irgendwie lauter, also
ja,
als die Sachen um dich herum gesagt wird.
Total. Und das kommt auch
und du dann, ja. Und dann steigst du da ein und lachst mit, obwohl du in einer normalen Situation dich nie so in so eine geschlossene Gruppe so reinwerfen würdest.
Ja, oder wenn ich gerade in einem Gespräch bin mit einer Person, aber auf der Tanzfläche, die vielleicht zwei Räume weiter ist, kommt gerade ein Lied, was ich voll gerne mag, dann kannst du mich vergessen in dem Gespräch. Dann ist mein Hirn so, da kommt unser Lieblingslied. Das finden wir super. Wir hören jetzt nur noch dazu. Und dann kannst du mich vergessen in dem Gespräch. Also so selektive Reize, die dann einfach rausgepickt werden. Und dann, ja, dann sind andere Reize weniger gut verarbeitbar.
Und ich glaube, wenn wir das jetzt auf den Fall beziehen, dann kann man hier natürlich nur Vermutungen anstellen. Aber wenn es heißt, dass Michael vorher nie irgendwelche Aggressionen gezeigt hat, dann kann das gut möglich sein, dass das der Fall ist. Und die Tatsache, dass er unter diesem immensen Alkoholeinfluss so wütend geworden ist und so weit gegangen ist, dass er Thomas getötet hat, kann damit zusammenhängen, dass er beispielsweise emotional sehr, sehr aufgebracht war, dadurch, dass seine eigene Abstinenz und sein Weg in die, also weg vom Alkohol und weg von der Alkoholsucht in ihm ganz fest verankert war und mit ganz viel Angst verbunden war zum Beispiel und mit ganz viel Selbsthass, vielleicht auch, weil man selber jahrelang Alkoholiker gewesen ist und ganz viele Dinge verpasst hat, vielleicht auch falsche Entscheidungen getroffen hat Und in dem Moment, in dem einem selber klar wird, dass man all das gerade zerstört hat und kaputt gemacht hat, indem man getrunken hat, und wenn man dann auch noch das Gefühl hat, dass die andere Person einen dazu gedrängt hat, dann kommen natürlich sehr, sehr, sehr viele sehr starke Emotionen hoch. Und damit will ich das nicht rechtfertigen, sondern nur auf der Ebene von macht Alkohol aggressiver einmal einordnen. Alkohol macht nicht aggressiver, aber Alkohol enthemmt uns und es verstärkt die Emotionen, die wir empfinden.
Vielleicht, wenn wir jetzt einfach mal nur auf diese Emotionen eingehen. Ich meine, ich denke auch, dass Angst auf jeden Fall was sein könnte, was da eine große Rolle gespielt hat. Angst ist ja auch ein super Multiplikator von Aggression.
Ja.
Und dann haben wir auch darüber gesprochen, dass Thomas ja einen quasi Konflikt begonnen hat oder ihn zumindest nicht vermieden hat. Also dass dann ein Konflikt ausgebrochen ist, der von beiden zu Beginn befeuert wurde. Und ne, wenn, also jetzt mal ganz unabhängig von dem, was dann anschließend passiert ist, ganz unabhängig von diesem Totschlag. Wenn wir jetzt einfach mal nur auf die Emotionen gehen, die es ja dafür braucht und so die Nachvollziehbarkeit, warum die bei jemandem hochkommen, wo alle Menschen immer gesagt haben, der ist so friedlich und der macht gar nichts. Wenn wir überlegen, ne, dass er vielleicht generell ängstlich war, vielleicht auch so eine Frustration in Bezug auf sich selbst hatte, so eine Selbstenttäuschung, wenn er 2 Jahre lang trockener Alkoholiker war, vielleicht auch so ein Gefühl von, Mann, ich habe versagt, ich habe es wieder nicht hinbekommen, so in dem Sinne. Und dann, wenn dann auch noch ein Konflikt losgeht zwischen den beiden, wo vielleicht auch noch dann Wut hochkommt, dann finde ich es sehr nachvollziehbar, dass ein Konflikt zwischen Menschen entsteht und dass da diese Emotionen hochkommen. Und natürlich ist dann dieser Schritt in Richtung Totschlag ist nochmal eine Kette von ganz vielen weiteren Zusammenhängen und Faktoren. Aber erstmal einfach nur die Entwicklung dieser Emotionen, die vorher bei ihm als Person nie beschrieben wurde von außen. Das finde ich erstmal sehr nachvollziehbar, wenn wir aus der Brille drauf gucken.
Ja, und ich glaube, dass man in dem Moment, in dem man einen Rückfall erleidet, also wieder konsumiert, auch in einer besonderen emotionalen oder insgesamt psychologischen Verfassung sein kann. Das liegt schon allein daran begründet, dass trockene Alkoholiker, wir bleiben mal bei dem Beispiel, es gibt natürlich ganz viele Menschen mit unterschiedlichen Substanzabhängigkeiten, die aufhören können zu konsumieren. Aber weil es heute um Alkohol geht, trockene Alkoholiker bauen über Jahre häufig ein neues Selbstbild auf und das müssen sie auch, das darauf basiert zu sagen, ich trinke nicht mehr, ich habe mein Leben wieder unter Kontrolle, ich habe mich gegen den Alkohol entschieden und sie bauen unter anderem auch ein Selbstbild auf, indem sie von sich selbst sprechen als trockene Alkoholiker. Das wird quasi zwangsläufig Teil der Identität, weil diese Substanzabhängigkeit immer bestehen bleibt. Also die meisten Leute, die süchtig sind, sagen von sich selber auch immer noch, sie sind Alkoholiker. Sie trinken nur nicht mehr. Aber sie sind den Rest ihres Lebens Alkoholiker, weil ihr Gehirn auf den Alkohol immer wieder gleich reagieren wird. Und deswegen ist dieses Selbstbild extrem tief und extrem stark verankert und auch dieser Glaube an sich selbst, ich mache das nicht mehr, ich trinke nicht mehr. Und man darf, finde ich, auch nicht vergessen, was eine Alkoholabhängigkeit mit Menschen machen kann. Also dazu muss man sagen, dass Alkohol, wenn er über Jahre immer wieder konsumiert oder regelmäßig konsumiert wird und daraus quasi eine Sucht entsteht, nicht nur körperlich massive Folgen mit sich bringt, sondern natürlich auch für das eigene Leben. Weil viele von den Menschen irgendwann ihren Arbeitsplatz verlieren, weil sie betrunken auf der Arbeit erscheinen oder nicht mehr zur Arbeit gehen. Und viele von diesen Menschen haben massive Probleme im Freundeskreis, weil sie ungute Entscheidungen getroffen haben oder sich auf eine Art und Weise verletzend verhalten haben, die dazu führt, dass Menschen beispielsweise Freundschaften beenden. Viele haben Konflikte in der Familie, sind vielleicht sogar alleine, haben keine sozialen Beziehungen mehr, haben vielleicht ihre Wohnung verloren aufgrund der Tatsache, dass sie ihren Job verloren haben. Also es gibt eine ganze Reihe an Effekten, die das mit sich bringen kann und natürlich auch auf psychologischer Ebene macht das extrem viel mit einem Menschen, wenn er sich irgendwann der Tatsache bewusst sein muss, dass er ein Suchtproblem hat. Das ist ja allein die Erkenntnis und das zuzugeben ist fürs Selbstbild ja schon unfassbar schwer zu integrieren.
Ja, und auch, also dann ja ist ja noch schwerer zu integrieren. Stell dir mal vor, du hast diesen Weg hinter dir, zu akzeptieren, dass du suchtkrank bist, dann diesen riesen Schritt geschafft zu haben, nicht mehr zu trinken, was ja nicht mehr ist, ich trinke einfach nur nicht mehr, sondern da hängt ja so viel dran. Es ist einmal die Sucht, diese, also auch die, ne, die neurologische Sucht, also ne, unser Belohnungszentrum, was dann ja in diesem Fall craved nach der Substanz, die wir eigentlich immer wieder konsumieren. Dann sind da ja, hängen da ja auch soziale Aspekte dran. Also es gibt ja auch Menschen, die alkoholkrank sind, die auch ein soziales Umfeld haben, wo total viel getrunken wird, wo das natürlich auch nochmal eine Rolle spielt. Also es sind dieser Schritt, erstmal zu erkennen, dass man suchtkrank ist, dann diese vielen, vielen schweren Schritte zu machen, trocken zu werden. Und da ist ja ein Ausrutscher oder ein Scheitern quasi an diesem Ziel, das man sich gesetzt hat, trocken zu bleiben, ist ja was, was einfach wirklich komplett so dieses gesamte Selbstbild, was man sich so mühsam aufgebaut hat, wieder crashen kann.
An der Stelle, weil wir jetzt nicht tiefer drauf eingehen, sagt uns gerne mal Bescheid, ob ihr eine tiefergehende Folge zum Thema Alkoholsucht haben wollt, ob wir dazu was machen sollen. Wir haben schon mal eine Folge dazu gemacht, aber das ist, glaube ich, schon 5 Jahre her. Ich glaube, es ist Folge 4. Wir verlinken sie euch in den Shownotes. Aber sagt mal Bescheid, ob ihr eine ausführlichere oder neuere Folge dazu haben wollt.
Wenn wir jetzt gerade über Neurobiologie gesprochen haben, Babsi, das ist ja, da bist du ja die Expertin von uns beiden dafür. Gibt es denn neurobiologisch oder sicherlich gibt es neurobiologisch auch Dinge, die man im Hirn von Menschen mit einer Suchterkrankung beobachten kann, die bei so einem Rückfall vielleicht im bildgebenden Verfahren besonders leuchten oder die besonders aktiv sind oder eben besonders nicht aktiv sind?
Ja, das ist quasi das, worauf ich vorhin schon so ein bisschen hinaus wollte, dass das Gehirn auch anders reagiert, weil man bei Rückfällen tatsächlich eine sehr schnelle Reaktivierung von alten Belohnungssystemen sieht. Stellt euch einfach vor, es gibt im Gehirn einen Bereich, der aufgebaut wurde während der Alkoholsucht. Nehmen wir an, es ist, nehmen wir an, es ist ein großer Festplatz mit ganz vielen Lichtern und Fahrgeräten. Und es wird aufgebaut und der wird immer größer und immer aktiver. Und dann, wenn die Person irgendwann aufhört, Alkohol zu konsumieren und sich entscheidet, trocken zu werden, dann wird dieser Festplatz Stück für Stück abgebaut. Der bleibt da, aber irgendwann gehen die Lichter aus, da wird der Strom abgestellt und es ist nicht mehr aktiv. Dieser Bereich des Belohnungssystems ist nicht mehr aktiv. Und in dem Moment, wo die Person, egal, das kann auch Jahre später sein, einmal Alkohol konsumiert, geht die komplette Kirmes wieder an. Alle Lichter sind an, überall alle Fahrgeschäfte drehen sich wieder, es geht super schnell. Und Alkohol an sich aktiviert besonders das dopaminerge System, also die Netzwerke, die ganz eng mit Belohnung, Motivation und auch mit dem sogenannten Craving verbunden sind. Craving ist dieser Suchtdruck, den viele Betroffene beschreiben, dieses körperliche und psychische drängende Verlangen, Alkohol zu konsumieren. Und manche Forscher sprechen aufgrund dieser schnellen Reaktivierung von alten Belohnungssystemen, von einer neuronalen Erinnerung an frühere Suchterfahrungen. Also unser Gehirn hat einen Bereich, der sofort wieder aktiviert wird, sobald Alkohol konsumiert wird. Und das ist deswegen so gefährlich, weil wenn dieser Bereich wieder aktiv ist, dann müssen Betroffene sich wieder aktiv dagegen entscheiden, nochmal zu trinken danach, weil quasi die Lampen auf diesem Festplatz wieder an sind und das körperliche Bedürfnis und auch das psychische Bedürfnis gegebenenfalls wieder da sind, wieder Alkohol zu konsumieren. Und dann geht dieser Kampf nicht von vorne los, aber man wird ein paar Schritte zurückgeworfen und muss wieder dagegen ankämpfen, gegen dieses Bedürfnis, wieder Alkohol zu trinken. Und deswegen, es gibt in der Suchtpsychologie für den Moment, in dem jemand nach Jahren einen Rückfall erleidet, einen Begriff, das nennt man den Abstinenzverletzungseffekt. Und das bedeutet, dass Menschen den Rückfall selbst nicht nur als Fehler wahrnehmen, sondern als komplettes persönliches Scheitern. Und da werden Gefühle aktiv wie Scham oder auch Hoffnungslosigkeit, weil man das Gefühl hat, es einfach nicht schaffen zu können, und Selbsthass, ja, weil man so wütend auf sich selber ist, dass man es wieder getan hat, in Anführungszeichen. Und unter der Prämisse, wenn man sich vorstellt, wie anstrengend das ist und wie schwierig das ist und wie lang dieser Weg ist, finde ich auch die Wut, die Michael auf Thomas empfunden hat, sehr nachvollziehbar, weil wenn du als trockener Alkoholiker von Leuten gedrängt wirst, zu sagen, ja komm, ein Glas, trinkst ein Glas, stoßen wir hier mal an, es ist wirklich nicht so schlimm, und du jahrelang alles dafür getan hast, dass dein Gehirn diesen Jahrmarkt abschaltet und den Strom ausmacht und du dieses Craving, dieses Verlangen nicht mehr fühlst und nicht mehr empfindest und du endlich an dem Punkt bist, an dem du nicht morgens aufwachst und denkst, boah, ich brauche irgendwie einen Schluck, weiß ich nicht, Bier oder Wodka oder keine Ahnung was. Und du dann an den Punkt kommst, an dem jemand, mit dem du zusammenwohnst, der um diese Geschichte weiß, dir ein Glas in die Hand drückt und sagt, komm, eins wird schon nicht so schlimm sein. Die Wut kann ich sehr nachvollziehen.
Ja, ich auch total. Ich finde auch, dass diesen Gedanken habe ich immer wieder, wenn ich mit generell so Substanzabhängigkeiten auch früher im beruflichen Bereich konfrontiert werde und wurde, dass das so, also Suchterkrankungen so ein Ding sind, die ich mir unglaublich anstrengend vorstelle, weil man sich ja auch, natürlich gibt es Tage, wo es leichter ist und es gibt Tage, wo es schwerer ist, aber du musst dich jeden Tag gegen diese Sucht entscheiden, die ja irgendwie in einem kleinen Anteil in dir sitzen bleibt. So, es wird immer einen Teil von dir geben, der vielleicht bei dem einen leiser, bei dem anderen lauter da sitzt und sagt, das könnten wir auch machen, das wäre voll die gute Idee, ich habe voll Lust, da vielleicht was zu trinken oder das zu machen. Und das stelle ich mir, je nach, also ne, wie gesagt, das ist mal leiser und mal lauter und es fühlt sich für den einen leichter und für den anderen schwerer an. Aber in der Art, wie ich es von Patienten und Patientinnen beschrieben bekommen habe, sind Suchterkrankungen so eine Erkrankung, die ich mir unglaublich anstrengend vorstelle, immer wieder sich dafür zu entscheiden, trocken zu bleiben und quasi zu widerstehen. Und dass es ja immer, also so jeden Tag so einen Kraftakt braucht.
Vor allen Dingen, und das finde ich das Perfide an Alkohol, anders als viele andere Drogen, sowas wie, ich weiß nicht, Heroin oder so. Ich persönlich war aber noch nie heroinabhängig, von daher ist es auch ein schlechter Vergleich. Aber Heroin kriegst du, würde ich vermuten, nicht so leicht wie Alkohol. Wahrscheinlich, wenn man weiß, wo man es kriegt, wahrscheinlich schon. Aber an sich ist Alkohol ja etwas, auf jeder Familienfeier gibt's hier mal einen Sekt,
ja,
und dann nochmal einen kleinen Schnappes nach dem Essen. In ganz vielen Lebensmitteln ist Alkohol enthalten. Selbst in manchen vermeintlich alkoholfreien Biersorten ist ein ganz kleiner Restalkohol. Und wenn man sich dann bewusst macht, dass dieser kleine Restalkohol schon reicht, um den Teil im Gehirn potenziell nicht komplett lichterloh leuchten zu lassen, aber diese neuronale Erinnerung wieder anzufachen und sei es auch nur, dass da eine Lampe wieder leuchtet.
Ja.
Dafür reicht ja, ich glaube, es ist sogar zum Beispiel in diesem, in Milchschnitte oder so, ist ein winzig kleiner Anteil an Alkohol drin. Und das ist, du musst ja so aufpassen, was du isst und was du, womit, mit welchen Leuten du dich auch umgibst, musst eigentlich irgendwie in der heutigen Gesellschaft immer transparent machen, dass du nicht trinkst. Und dann gibt's immer die gleiche Reaktion, warum denn nicht? Jetzt ein Glas ist kein, weil die Leute ja nicht wissen. Und das musst du ja nicht jedem erzählen, dass du trockener Alkoholiker bist.
Ja.
Und das, also an der Stelle ein kurzer Appell, wenn jemand sagt, er möchte keinen Alkohol trinken, dann hört doch bitte auf nachzufragen, warum. Akzeptiert es doch einfach.
Ja.
Es ist doch in Ordnung.
Ja, und an der Stelle auch mein wirklich, also ich denke mir gerade so größten Respekt an die Menschen, die eine Suchterkrankung haben oder hatten und ne, damit quasi gelernt haben, umzugehen und sich da jeden Tag dagegen zu entscheiden, und damit auch eingeschlossen die Menschen, die auch Ausrutscher haben oder die vielleicht Rückfälle hatten und sich wieder zurückgekämpft haben. Denn ich stelle mir das unglaublich schwierig vor, da dran zu bleiben und sich immer wieder dagegen zu entscheiden.
Jetzt haben wir die für dich vielleicht interessanteste Frage, Maxi, ja noch nicht geklärt.
Ja.
Nämlich die Frage, wie entsteht eigentlich ein Film?
Ja, die Frage interessiert mich sehr, weil ich bin ja so ein Kandidat, ich habe sehr schnell Filmrisse. Ich habe sehr schnell so kurze Filmrisse, dass mir Teile von einem Abend fehlen, wenn ich Alkohol trinke. Ich hatte aber auch schon 1, 2, 3 Abende oder Nächte, an die ich mich bis heute nicht mehr erinnere. die mir komplett fehlen und nie wieder in meinem Kopf rekonstruiert wurden. Egal wie viele andere Leute mir erzählt haben, was ich da alles so gemacht habe und was wir so gemacht haben. Es kommt nie wieder und damit habe ich mich auch abgefunden. Aber ja, deswegen interessiert es mich sehr, wie entsteht ein Filmriss? Und vor allem die Frage, die ich mir da auch voll stelle, ist, warum habe ich das so viel? Warum passiert es bei mir so schnell und bei anderen nicht?
Also, erstmal, ganz viele Leute denken bei einem Filmriss ja an Bewusstlosigkeit. Aber das ist nicht der Fall. Viele Menschen, so wie du, Maxi, können mit einem alkoholbedingten Blackout immer noch sprechen, laufen, diskutieren und auch komplexe Handlungen ausführen. Der einzige Unterschied ist, das Gehirn speichert die Erinnerung nicht mehr ab. Und der zentrale Bereich für das Speichern dieser Erinnerung ist unser Hippocampus. Das ist eine Hirnregion, die im medialen Temporallappen liegt, Freunde. Könnt ihr wieder ein bisschen mit angeben mit eurem Fachjargon. Das liegt über den Ohren, kann man sich das quasi vorstellen. Und dieser Bereich ist super wichtig dafür, dass wir neue Erinnerungen dauerhaft abspeichern können. Man kann sich quasi vorstellen, dass der Hippocampus wie so eine Art Zwischenspeicher ist. Er entscheidet quasi, welche Informationen vom Kurzzeitgedächtnis ins Langzeitgedächtnis übertragen werden und welche Informationen so irrelevant waren, dass wir sie nach ein paar Sekunden wieder vergessen haben. Beispielsweise, wenn wir in eine Straße einbiegen und wir zu irgendjemandem nach Hause fahren mit dem Navi und wir sehen dieses Straßenschild, ziemlich sicher, dass wir nach 20 Sekunden den Namen der Straße nicht mehr wissen, weil es keine relevante Information ist. Unser Hippocampus hat also entschieden, das brauchen wir nicht. Und genau dieser Prozess, diese Unterscheidung von was brauche ich und was brauche ich nicht und das hier wird abgespeichert, genau das wird durch Alkohol extrem gestört. Und es gibt einen wesentlichen Faktor, der mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Blackout auslöst. Besonders problematisch ist nämlich nicht unbedingt, dass man sehr, sehr, sehr viel trinkt. Also die absolute Alkoholmenge ist weniger ausschlaggebend als die Geschwindigkeit.
Ah.
Studien zeigen, dass Blackouts häufiger mit der Geschwindigkeit zusammenhängen, wie schnell der Blutalkoholspiegel ansteigt. Das heißt, die meisten Filmrisse entstehen nach Shots beispielsweise oder nachdem man mehrere Gläser schnell geäxt hat, nach Trinkspielen oder auch nach Mischkonsum, weil das alles Aspekte sind, die dazu führen, dass der Blutalkoholspiegel schnell ansteigt.
Okay, das erklärt einiges. Die drei Blackouts, von denen ich gesprochen habe, wo mir wirklich die ganze Nacht fehlt, das war alles so meine 20er rum. Also Anfang 20er. Also ich bin ja noch mein 20er, aber so die Anfang so 19, 20, 21. Und da haben wir super gerne Trinkspiele gespielt. Und das auch wirklich sehr exzessiv. Das heißt, ich würde jetzt mal denken, dass das damit zu tun haben könnte.
Ja. Wahrscheinlich hast du einfach sehr schnell sehr viel getrunken und damit ist dein Blutalkoholspiegel schnell angestiegen.
Ja, wahrscheinlich beim Bierpong, da bin ich so schlecht, das ging immer sehr schnell. Ja.
Und genau das kann dazu führen, dass du einen Filmriss hast später, also einen Blackout.
Mhm.
Alkohol beeinflusst da vor allem zwei sehr wichtige Neurotransmittersysteme. Wir tauchen einmal kurz in das Gehirn ein.
Neurobiologie.
Und zwar zum einen das GABA-System und das Glutamat-System. GABA ist einer der wichtigsten hemmenden Neurotransmitter im Gehirn. Alkohol verstärkt die Wirkung von GABA und das führt dazu, dass unsere Nervenzellen insgesamt langsamer werden und weniger aktiv. Deswegen fühlen wir uns unter Alkohol übrigens auch entspannter, enthemmter oder auch ein bisschen schläfrig. Bei mir passiert das immer bei Rotwein. Da merke ich das am dollsten.
Ja.
Gleichzeitig hemmt Alkohol aber auch das Glutamatsystem, insbesondere die sogenannten NMDA-Rezeptoren. Und genau diese Rezeptoren sind super wichtig für Lernen und Gedächtnisbildung. Vielleicht um das einmal zu erklären, damit Erinnerung dauerhaft gespeichert werden kann, müssen Nervenzellen ihre Verbindungen kurzzeitig verstärken können. Das ist ein Mechanismus, den man Long-Term Potentiation oder auch Langzeitpotenzierung nennt. Und diese Long-Term Potentiation ist vereinfacht gesagt die Grundlage von Lernen. Wenn wir also etwas erleben, dann verstärken sich bestimmte neuronale Verbindungen im Hippocampus und dadurch wird aus einem kurzen Erlebnis eine stabile Erinnerung. Man kann sich quasi vorstellen, dass die Erinnerung in Form einer verdickten, aktiveren neuronalen Verbindung in unserem Gehirn gespeichert wird. Und dieser Mechanismus wird durch Alkohol gestört, weil Alkohol beispielsweise die NMDA-Rezeptoren blockiert. Also die Rezeptoren, die wichtig sind für diese Langzeitpotenzierung. Und damit funktioniert diese synaptische Verstärkung, die wir brauchen, um die Erinnerung zu bilden, nicht. Unser Gehirn erlebt also diese Dinge, aber die neuronale Verbindung, die verstärkt werden muss, damit diese Erlebnisse gespeichert werden können, funktioniert nicht, weil unsere Neuronen auf der einen Seite durch GABA langsamer funktionieren und weniger aktiv sind und gleichzeitig Teile davon blockiert werden durch die Blockade der NMDA-Rezeptoren. Du hast gerade gesagt, dass dir manchmal ein ganzer Abend fehlt und manchmal nur Teile davon.
Ja.
Und es gibt in der Forschung tatsächlich auch zwei unterschiedliche Arten von Blackouts, die unterschiedlich definiert werden. Es gibt einmal den Fragmentary Blackout. Das bedeutet, dass Erinnerungen, wie du es beschrieben hast, nur bruchstückhaft fehlen. Also wenn dir dann jemand irgendwie was erzählt oder dir einen Hinweis gibt, dann kommen manche von den Erinnerungen nochmal wieder zurück. Und dann gibt es einen en bloc Blackout. Das ist, wenn Erinnerungen gar nicht erst gespeichert werden. Das sind Lücken, das hast du selber schon festgestellt, das lässt sich im Nachhinein nicht mehr rekonstruieren, weil die Gedächtnisbildung neurobiologisch einfach nicht stattgefunden hat.
Das heißt, ich habe dann quasi den Abend erlebt, aber mein Hirn war gefühlt nicht mehr am Start. Also mein Gedächtnis be like, ja, nee, also das ist uns jetzt zu viel, da schotte ich mich jetzt ab, davon merke ich mir hier gar nichts. Und dann ist auch gar nichts da an Erinnerung.
Ja, man kann sich quasi vorstellen, dass du warst da und du hast es genauso aktiv erlebt. Dein Gehirn hat es komplett aktiv erlebt. Aber dein Hippocampus hat quasi jede Information, die du ihm gegeben hast, gesagt, ja, brauchen wir nicht. Das würde ich gerne abspeichern, aber die Kellertür ist zu, ich kann es nicht einlagern. Also weg damit, schmeiß mir weg, das brauchen wir auch nicht. Das hier würde ich eigentlich gern speichern, aber die Tür ist immer noch zu. Okay, schmeißen wir weg. Und das ist basically, was passiert, wenn wir aufgrund von Alkohol einen Filmriss erleiden. Und das ist deswegen auch für diesen Fall so interessant und so wichtig, weil Filmriss nicht bedeutet, dass jemand bewusstlos war oder völlig die Kontrolle verloren hat. Denn Menschen können trotz dieser fehlenden Funktionalität von Erinnerungsbildung immer noch zielgerichtet handeln. Und das ist der Grund dafür, dass in diesem Fall der Blackout nicht ausschlaggebend dafür gewesen ist, dass davon auszugehen ist, dass Michael nicht mehr wusste, was er tut. Die Tatsache, dass er sich nicht daran erinnern kann, heißt nicht, dass er in dem Moment keine bewusste Entscheidung treffen konnte.
Das heißt, es heißt nicht automatisch, dass man irgendwie schuldunfähig gesprochen wird vor Gericht für die Tat, die man da begangen hat, sondern dass da eben das geprüft werden muss und man nicht einfach davon ausgehen kann, weil es halt nicht heißt, dass man ohne Kontrolle und ohne Steuerungsfähigkeit durch die Gegend rennt.
Genau. Und damit hätten wir diese letzte wichtige Frage beantwortet.
Und ich nehme für heute für mich mit, auf gar keinen Fall niemals wieder Trinkspiele zu spielen, beziehungsweise wenn ich Trinkspiele spiele, dann vielleicht mit einer sehr stark verdünnten Weinschorle.
Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne 5 Sterne in der Bewertung da, aktiviert die Glocke und abonniert den Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Schreibt uns in die Kommentare, wie sie euch gefallen hat und seid lieb zueinander, bis wir uns das nächste Mal hören. Und damit sagen wir
tschüss!
Das war Blackbox. Der Podcast über die Psychologie der Extreme. Konzept und Redaktion Maxi Diaz und Barbara Focke.
Schnitt und Sounddesign Milan Fay.
Natürlich kommt jetzt der Müllwagen.